Andreas, so ist sie. Stellt dich vor, stellt mich vor, aber sich selbst natürlich nicht. Liebe Inge, danke für die Vorbereitung des Rahmenprogramms und dass du mir so eine Steilvorlage für den Predigtext geliefert hast. Ich kann mir vorstellen, dass es dir in deiner Beratungspraxis, und das ändert sich ja nicht dadurch, dass du Rentnerin bist, vielleicht ähnlich geht, dass viele Menschen dir spiegeln, dass die Sache mit Glauben und Bibel nichts für sie ist. Sie haben Fragen an ihr Leben, an ihre psychische, körperliche Gesundheit, an ihren Arbeitsplatz, an Dingen, die in Unruhe versetzen, die manchmal das Leben aus dem Gleichgewicht bringen. Aber wenn man ihnen versucht, dann nahezubringen, was Glaube und Bibel für eine Bedeutung haben kann, gerade dann, dann winken viele mehr oder weniger höflich ab. Zu unkonkret, oft auch zu weltfremd. Nur was für Softies und Träumer? Und dann stößt man auf einen sehr konkreten, deutlichen Text in der Bibel. Am Ende hat 1. Korinther schon darauf aufmerksam gemacht, in dem zitiert wurde, was heute Perikopen-Predigtext ist. Sehr konkret, sehr deutlich. Aber wird es dadurch einfacher? Jeremia 9, 22 und 23. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Obwohl er ganz deutlich und klar formuliert, gar nicht so leicht, diesen Text auszulegen. Möchten wir nicht gerne weise sein? Wissen ist doch bekanntlich Macht. Und wir spüren es doch in unserem alltäglichen Leben immer wieder. Zum Beispiel, da legen junge Leute ihr Abschlusszeugnis vor. Und wer kriegt die Lehrstelle? Natürlich der mit den besten Noten, von dem man annimmt, dass er am meisten im Kopf hat. Umgekehrt, da muss ein Betrieb Arbeitskräfte entlasten. Das können sehr große Betriebe sein, so Autokonzern zum Beispiel. Und wen entlässt man als erstes? Wer die schlechteste Ausbildung hat oder noch zu frisch ist, als dass man ihn Langjährigen vorziehen könnte. Und wollen wir nicht auch stark sein? Was passiert denn, Hand aufs Herz, wirklich in unserer Gesellschaft mit den Schwachen, den Alten, den Behinderten und den Außenseitern? Natürlich hat sich das von der Form her deutlich verändert, weil wir in unserem Land das Soziale, auch die Wohlfahrt und Ähnliches hochhalten. Aber immer noch stehen sie doch am Rande der Gesellschaft, müssen dankbar sein für das, was sie gnädigerweise bekommen. Sie leben nicht selten von Almosen, ob jetzt an Geld oder an Achtung. Ist mir neulich noch bei einem sehr guten Restaurant aufgefallen, ein Rollstuhlfahrer wäre da nicht reingekommen. Ich weiß nur nicht, ob man die dann immer hintenrum so durch die Küche und die Spülhalle führt. Das mag sein. Und schließlich, wer möchte denn nicht auch reich sein? Ganz ehrlich bitte. Warum spielen denn Millionen von Menschen Lotto? Und ich komme jetzt nicht mit der frommen Keule, das ist überhaupt nicht angebracht. Fragen wir doch mal ganz ehrlich, was können Menschen tun, wenn ihnen das Geld ausreicht, nicht ausreicht, wenn es ihnen ausgeht, wenn der Verdienst nicht mehr da ist? Der eine muss sein Haus räumen, weil er die Kredite nicht mehr bedienen kann. Der zweite muss seinen Wagen abschaffen, den er sich nicht mehr leisten kann. Sprit vielleicht noch, aber Steuern und Versicherung, das war es dann auch schon. Keiner. In der Regel jedenfalls nicht. Keiner wird uns etwas schenken. Aber Jeremia schreibt, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke und ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Wirklich nicht leicht, das angesichts der Realität zu predigen. Gut, man könnte sich so helfen. Rühmen wollen wir uns nicht. Wir wollen auf niemanden herabsehen, der nicht so viel hat, weiß oder kann. Denn die Hauptsache ist doch, ich bin weise, ich bin stark, ich bin reich. Aber wir spüren es, zumindest in der Bauchgegend, so kann man nicht an der Schärfe dieses Wortes vorbei, vor allem nicht an seiner Wahrheit. Denn wer, wenn er wirklich klüger wäre als andere, würde es nicht ausnutzen, nicht wenigstens ein bisschen damit kokettieren und in seinen Vorteil ummünzen? Oder sind wir alle so edel? Und wer, wenn er stärker ist als sein Mitmensch, wird ihn das nicht spüren lassen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet und sich eben irgendwie einen Vorteil dadurch erreichen lässt? Und schließlich, wer könnte offenen Herzens von sich behaupten, wenn ich reich wäre, also so richtig reich, würde ich genauso weiterleben wie bisher? Oh, so diese Kameramikrofonsituation, wenn dann so diese frisch gebackenen Millionäre hinterher so hinter der Kulisse gefragt werden. Nein, ich würde mir bestimmt nicht Macht und Einfluss kaufen, ganz bestimmt nicht. Wer hat so einen festen Charakter? Christsein hin oder her. Wer könnte für sich selbst wirklich die Hand ins Feuer legen? Wie singt Reinhard Fendrich so schön? Sag nicht, du bist nicht käuflich, nur weil es noch keiner bei dir versucht hat. Jeremia schreibt, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Der letzte Hinweis macht es nun auch nicht gerade einfacher. Wie sage ich das denn denen, die tagtäglich Kummer und Leid erfahren, die vielleicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die immer nur getreten und ausgenutzt werden, zumindest gefühlt, über die man gemeine Reden führt oder bloß lacht? Und wie kann man so etwas vor Menschen vertreten, die in wirtschaftliche Not geraten sind oder die in ihrem Leben nie was anderes gekannt haben? Muss man nicht vielmehr von schreiendem Unrecht, von Gemeinheit und Gewalt gegen Schwächere reden? Von gnadenloser Ausbeutung und schließlich vom behaupteten und durchgesetzten Recht des Stärkeren, des Reicheren und dessen, der mehr weiß und kann und die besseren Beziehungen hat, müsste ich nicht so predigen, um wahrhaftig zu bleiben? Was heißt denn, bitteschön, America first meint nicht America alone? Schade, dass Sie das nicht näher ausgeführt haben, Mr. President. Gut, dann mache ich das, was ich als Pastor immer als Joker im Ärmel habe. Ich kann aufs Jenseits vertrösten. Vielleicht so. Erfahrt ihr hier auch Leid, Elend und Armut, Unrecht und Ohnmacht? Haltet aus. Im Himmel soll es besser werden. Ihr Lieben, ich kann nicht so reden und ich darf auch so nicht predigen. Wie gehen wir dann aber bloß um mit diesen Worten? Lassen wir uns davon bloß ein bisschen am Sonntagmorgen erbauen? Erhebt uns das im Gottesdienst bloß ein wenig über die Niederungen des Alltäglichen draußen vor der Kirchentür? Immerhin, das klingt schon gut. Ich, der Herr, bin es, der Gnade und Recht und Gerechtigkeit auf Erden übt. Aber klingt das nur gut? Tun wir mal nur einen ganz kleinen Augenblick theoretisch so und gehen davon aus und machen ernst mit der Wahrheit dieses Wortes. Gott übt Gerechtigkeit auf dieser Erde. Wir halten es vielleicht kaum für möglich, wir sehen vielleicht in unserem Alltag auch nur sehr wenig davon, aber lassen wir es einmal gelten. Gottes Gerechtigkeit verwirklicht sich auf der Erde. Wo könnte das geschehen? Wie könnte das aussehen? Vielleicht sind es ja solche Dinge, in denen Gott tätig wird. Da hätte einer die Möglichkeit, weiterzukommen, eine höhere Sprosse auf der Lebensleiter zu erklimmen. Die Gelegenheit ist günstig, die Mitbewerber sind abgeschlagen, sie hatten nicht die guten Beziehungen. Der Preis des Aufstiegs würde bloß sein, ein paar andere an die Wand drängen, ein paar Ideale opfern, wie zum Beispiel auch im Beruf muss es fair zugehen oder ich achte darauf, dass ich meine Hände sauber halte. Was macht die Frau oder der Mann? Er verzichtet. Der Preis ist ihr oder ihm zu hoch. Das ist kein Patentrezept. Manch einer muss auch die höhere Stelle erklimmen, weil er genau oder weil sie genau da gebraucht wird. Hört jetzt keine Einseitigkeit raus. Aber wenn der Preis ist, nicht Gott übt Gerechtigkeit auf Erden, dann lass es. Vielleicht weiß diese Frau oder dieser Mann gar nicht, warum sie oder er so handelt. Aber ich würde hier Gott am Werk sehen, der nicht will, dass Menschen sich selbst verkaufen. Oder Streit zwischen Nachbarn, viele Jahre schon. Man schneidet sich, man meidet sich, obwohl man Tür an Tür wohnt. Einer aus den Familien bricht aus, weil er meint, es reicht. Und er beginnt nun nicht nur damit, die anderen wieder zu grüßen, er geht einmal ins feindliche Lager. Die erste Frage, was willst du denn hier? Aber dann lockern sich diese abweisenden, versteinerten Mienen. Man spürt ein leichtes Wohlwollen, dann so einen Ansatz von Freude. Langsam, ganz langsam geht es nur weiter. Schritt für Schritt, Stück für Stück bloß. Sehr, sehr träge. Man sieht sich wieder, nimmt sich aus der Ferne wahr, dann nickt man sich zu. Und irgendwann redet man wieder miteinander. Wo so etwas Banales anfängt, sehe ich Gott am Werk, der nicht will, dass wir Menschen einander Feind sind. Und schließlich ein junger Mensch, längst getauft, geht mehr oder weniger regelmäßig zum Gottesdienst. Sie oder er will die Sache, von der sie und er im Kindergottesdienst bei der Gemeindeunterricht, Konfirmation, Konfession ist doch völlig egal, gehört hat, auch in dem Leben, im Alltag ausprobieren. Und vor allem, sie und er will das Ja, das sie bei ihrer Taufe gesagt haben, nun auch wahr machen, weil sie angefangen haben, darüber nachzudenken, was heißt das denn, Ja mit Gottes Hilfe. Sicher, manche Kameraden, später Kollegen werfen einander vielsagende Blicke zu. Sie haben gelernt, das mitleidige Lächeln anderer zu übersehen. Ihr spöttisches Gerede trifft sie nicht mehr. Wo einer, zumal ein junger Mensch, so viel Kraft und Mut aufbringt, neulich noch mit mehreren dieser Fraktionen gesprochen, Respekt. Da sehe ich Gott am Werk, der nicht will, dass Menschen sich für seine gute Sache schämen oder sie gar verleugnen. Und gibt es nicht auch dafür, wenn auch seltene Beispiele? Einer, der weise ist, einer, der also, Paulus drückt es aus, gebildeter ist als andere, wendet sich dem anderen weniger Weisen zu, ohne Arroganz, ohne seinen Vorteil auszunutzen, ohne überhebliches Gebaren. Ihr Lieben, viel zu oft habe ich in Seminaren über solche Bibeltexte, baptistisch wie ökumenisch, die falsche Schlussfolgerung gehört, dann ist es doch besser, man ist nicht klug und weise und Bildung ist auch gar nicht so wichtig. Natürlich, es würde doch nicht sich bewegen, wenn wir da nicht ganz viel Ehrgeiz reinsetzen würden. Und an den richtigen Stellen dafür sorgen wir, dass Menschen etwas bewegen, im positivsten Sinne. Aber bitte ohne Arroganz und in dem Wissen, dass ich diese Weisheit und Klugheit habe, habe ich letztlich Gott zu verdanken. Oder einer, der stark ist, also so richtig, der also die Macht auf seiner Seite hat, alle Trümpfe in der Hand. Solche Leute gibt es. Spielt das vielleicht nicht aus? sondern nutzt seine Stärke, seine Macht und seinen Einfluss, um Schwächeren beizustehen. In eben diesen Seminaren kommt als zweites immer: Macht ist was Böses.
Freunde, wenn Jesus keine Macht hätte, hätte er nichts bewirkt.
Und wenn er uns keine Vollmacht geben würde, bestimmte Dinge zu tun, dann würden wir auch nichts bewirken. Das sind nicht per se schlechte Dinge. Die Frage ist, was motiviert dich, Gottes Geschenke, Fähigkeiten in deinem Leben ein- und umzusetzen? Oder einer, der reich ist.
Ich meine jetzt so richtig reich.
Wir alle sind reich, weltweit im Vergleich. Aber heute meine ich uns damit mal nicht. Sondern so diese Typen, wie sagten sie neulich im Radio, es gibt so einen Songwriter seit den 60ern, der hat für so viele Spitzenleute die Songs geschrieben, ganz wenig selber gemacht, den kennt kaum einer, also ich habe den Namen noch nie gehört, habe ihn auch jetzt schon wieder vergessen. Ich dachte, wenn man dem jetzt in diesem Moment sein komplettes Vermögen nehmen würde, der wäre in einer Stunde schon wieder Multimillionär durch das viele Geld an Tantiemen, das wieder eingespielt würde durch die Songs, die im Radio gespielt werden. In einer Stunde wäre er schon wieder Multimillionär. Also solche Typen meine ich, ja, so richtig Kohle ohne Ende. So Bill Gates mit seiner Frau, der seinen Kindern, nicht weil er sie nicht mag, sagt, ihr kriegt die Kohle nicht, die geht in eine Stiftung, aber für euch ist gesorgt. Solche Typen meine ich. Wenn die also das nicht ausnutzen, sondern nutzen dafür zum Segen anderer, dann, glaube ich, hat Jeremia recht. Wo das geschieht, zugegebenerweise sehr selten, da sehe ich Gott am Werk, der nicht will, dass wir mit seinen Geschenken, denn das ist es, Reichtum, Macht und Kraft sind seine Geschenke. Und er will nicht, dass wir damit andere bedrücken, ausbeuten oder beschweren. So simpel und doch so schwierig. Denn das Schwierigste ist, wer jetzt zugehört hat, der wird etwas als Konsequenz bemerkt haben. Ohne dass wir mitspielen, kann Gott auf dieser Welt nichts tun. Oder ich sage es präziser, will Gott auf dieser Welt nichts tun. Seine Gerechtigkeit, sein Recht wird dort wahr, wo wir uns dafür einsetzen, mit allen Kräften, die er uns dazu zur Verfügung gestellt hat. Ja, Kamiran ist jetzt in Hamburg, aber was für ein tolles Ding. Das kann durch uns in dieser Welt anfangen, nicht erst in der nächsten. Es wird damit beginnen, dass wir auf die Worte Gottes hören, zum Beispiel auf diese. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Und das geht weiter, wenn wir befolgen, was wir hören. Gegen unsere alltägliche Erfahrung, ja. Gegen die Versuchung in uns selbst zu meinen, da ruht kein Erfolg drauf. Gegen das Geschwätz der Leute, die uns einen Vogel innerlich dafür zeigen. Vielleicht sogar gegen den Rat unserer eigenen Freunde. Dann aber werden wir spüren, dass Gott uns nahe ist. Denn solchen Menschen verspricht er am Ende unseres Predigttextes: An solchen habe ich Wohlgefallen.